sehr gefreut, wieder bei euch zu sein. Eben, Thomas hat schon gesagt, ich war vor rund 2 Monaten bei euch, ist schon wieder ein Zeitchen her. Und ja, habe mich wirklich sehr gefreut, wieder hier zurückzukommen. Freue mich auch sehr, das Predigtpraktikum bei euch zu machen und euch heute etwas mitgeben von etwas, was ich gelesen habe, auch eine Arbeit darüber geschrieben habe und mich sehr damit vertieft habe, mit dem Bibeltext, den wir jetzt vorher gehört haben. Ja, und freue mich heute auch sehr, euch meine Resultate da ein bisschen vorzustellen. Genau. Und wir haben es vorhin in der Einleitung auch schon gehört, wir befinden uns mitten in der Passionszeit. In 2 Wochen feiern wir Ostern, Karfreitag. Und der heutige Bibeltext, der passt wirklich sehr gut in die Zeit. Weil er tut das zentrale Ereignis von der Christenheit, das wir feiern, kunstvoll in wenigen Versen darstellen. Es ist eigentlich sozusagen ein bisschen eine Makroperspektive von der ganzen Heilsgeschichte, was eigentlich passiert ist. Und es ist unglaublich der Reichtum, den man in diesen Versen findet. Also ich habe dort eben eine Arbeit darüber schreiben und was ich da alles für Entdeckungen gemacht habe, es ist unglaublich gewesen. Und eben euch ist vielleicht jetzt aufgefallen, wo der Thomas das aufgeschrieben, vorgelesen hat. Es ist sehr kunstvoll gestaltet. Und darum wird der Bibeltext auch in der Bibelforschung als Hymnus oder als Lied bezeichnet. Also wenn ihr in Zukunft mal etwas von einem Christushymnus oder von einem Christuslied hört, dann wisst ihr Philipper 2, 5-11. Das ist der Vers. Und weil er so gut rhythmisch gestaltet ist, lohnt er sich auch zum Auswendiglernen. Also wenn ihr euch demnächst wieder mal vorgenommen habt, um einen Bibelvers auswendig zu lernen oder einen Bibeltext, der eignet sich sehr gut. Ich habe den auswendig lernen jetzt während meiner Arbeit und das ist wirklich ein grosser Schatz, den ich mitnehme. Man ist nicht ganz sicher bei diesem Lied, ob das der Paulus selber geschrieben hat im Philipperbrief oder ob er da eine Komposition von der christlichen Urgemeinde übernommen hat. Also eine von der ersten Gemeinden, sind gewisse Bibelforscher, die meinen, dass man das übernommen hat oder dass der Paulus das übernommen hat. Aber das ist jetzt nicht so von Belang, weil der Paulus übernimmt das Lied, ob er es jetzt selber geschrieben hat oder ob er es übernimmt und setzt es an eine bestimmte Stelle im Philipperbrief. Und diese Stelle möchten wir uns anschauen. Zuerst aber noch 2-3 Sachen zum Hintergrund des Philipperbriefs. Jetzt kannst du mir die erste Folie gerne geben, Boris. Genau. Damit ihr ein bisschen seht, wo ist das Philippi überhaupt? Also ihr seht, das ist da weit oben. Es war die erste Gemeinde in Europa, die gegründet worden ist. Es war eine wichtige Wirtschaftsstadt, eine wichtige Handelsstadt. Es stand an einer wichtigen Wirtschaftsstrasse gestanden. Und die Bürger von Philippi, die hatten ganz viele bürgerliche Privilegien gehabt. Gute Steuern, gute Infrastruktur. Also eigentlich da wie in Ägeri. Solche Zug, Ägeri, das war etwa so das damalige Philippi. Und ich sehe, der Paulus, der hat die Gemeinde gegründet. Und zwar auf seiner zweiten Missionsreise. Die rote, das war die Hinreise. Und dann hat er da gegründet und auf der Rückreise hat er sie noch einmal besucht. Und der Brief an Philipper, da geht man davon aus, dass er den in der Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. Gewisse gehen auch von Ephesus aus, aber die meisten sagen eigentlich, in Rom hat er den geschrieben. Und zwar etwa so um 50, 60 nach Christus herum. Genau, das zum Hintergrund. Jetzt, wie gesagt, der Philipperbrief. Genau, Thomas, kannst du mir den Flipchart noch führen geben? Ich brauche ihn zwar erst später, aber dann habe ich ihn schon. Genau, der Philipperbrief. Das ist wirklich der Text, den wir heute haben, der Bibeltext, der ist an einer bestimmten Stelle im Philipperbrief. Und diese Stelle möchten wir uns jetzt anschauen. Und zwar fängt das Kapitel 2 mit folgenden Versen an. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Schöne Zustände, oder? Was da der Paulus beschreibt. Stellt euch mal vor, in ein paar Wochen kommt ein Supervisor von der FEG Schweiz zu eurer Gemeinde und will mal schauen, ja, wie sieht das eigentlich der FEG Ägeri da aus? Ist da Trost, ist da herzliche Liebe, Barmherzigkeit, eines Sinnes, in Demut achten einen höher als sich selbst? Das sind ziemlich hohe Ansprüche, die der Paulus stellt, an die Gemeinde. Und ich habe mich auch gefragt in der Vorbereitung, ist das nicht eine Schuhnummer zu gross, die der Paulus von der Gemeinde verlangt? Aber die Tatsache ist, das ist keine Ausnahmesituation, das ist auch keine Ausnahmegemeinde. Der Paulus wünscht sich das für die Gemeinde in Philippi, aber auch für jede andere Gemeinde heute. Warum setzt er die Messlatten so hoch? Warum sagt er, hey, das ist die Messlatte, so solltet ihr sein? Ich lese euch einen Text auch aus dem Kapitel 2 vor, der nach unserem Bibeltext von heute steht. Dort steht nämlich, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Himmel leuchten. Wer will so ein Stern am Nachthimmel sein? Also, ja, ich glaube, die meisten von euch, wenn so ein Stern am Nachthimmel sein. Aber damit wir so ein Stern sein können, ist so ein Verhalten oder so ein Zustand in der Gemeinde erforderlich. So schreibt es der Paulus. Aber wie ist das möglich? Und unser Bibeltext von heute gibt da eine schöne Antwort drauf. Paulus tut niemand Geringeres als Beispiel von Jesus Christus voranstellen für so ein Leben. Es hat im ersten Vers geheißen: Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und das ist das Typische, was Paulus oft macht in seinen Briefen. Er zeigt zuerst, was hat Jesus Christus für euch da und jetzt handelt danach. Was ist eure Identität in Christus? Und jetzt handelt danach. Er kommt nie und sagt, so und so geht es, sondern er sagt, hey, Christus hat das für euch da und darum handelt danach. Und was Christus jetzt genau für uns da hat, das schauen wir jetzt uns Vers für Vers in dem Philipperbrief oder in dem Bibeltext von heute an. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Ihr seht die Bewegung von oben nach unten da. Von der höchsten Höhe bis in die tiefste Tiefe. Das Wort Gestalt da in dem ersten Vers, das ist ein bisschen mehrdeutig. Eigentlich steht im Ursprungstext steht der Status. Also Gott oder Jesus Christus hat die gottgleiche Würdestellung gehabt. Er war auf der gleichen Ebene wie mit Gott. Aber er hat die Würdestellung nicht ausgenutzt. Er hat es nicht festgehalten wie ein Raub. Nicht wie der selbsterhöhende Herrscher, der seine Macht fest hat er seine Macht loslassen. Und er sagt, ich gebe mich hin. Im zweiten Vers von da sehen wir, da ist das Wort Knechtsgestalt. Und mit Knechtsgestalt ist nichts anderes gemeint als Menschengestalt. Er hat sich als Mensch auf die Erde begeben. Unter Bedingungen von Schmerz, Tod und Leiden. Er ist in die Welt hineingekommen. Ich weiss nicht, wer sich noch erinnern mag an meine letzte Predigt, Psalm 23, die ich Anfang Februar gehalten habe, wo wir es hatten von dem guten Hirt, nicht zuletzt auch Jesus Christus, der mitten durchs Todestal geht. Und das steht da. Jesus Christus, der runterkommt, mitten durchs Todestal und was am Schluss heisst, gehorsam bis zum Kreuz. Also zu der tiefsten Tiefe. Der Tod am Kreuz, das war eigentlich der schändlichste und qualvollste Tod zu dieser Zeit. Also tiefer hast du nicht mehr sinken, wenn du am Kreuz geendet bist. Und das hat Jesus Christus auf sich genommen. Ein kurzer Vers im 2. Korinther 8,9 beschreibt das ganz schön. Er wurde arm, obwohl er reich war. Er hat alles eingegeben, kompromisslos, brutto, alles aus Liebe zu uns Menschen. Er hat nicht aus egoistischen Gründen gehandelt, sondern er hat sich hingegeben, weil er das Leben für uns wollen hat und nicht den Tod. Wir haben den Kreuzweg hier vorgestellt bekommen heute in der Einleitung. Es ist sicher mal gut, in der nächsten Zeit mal den Kreuzweg anzuschauen und schauen, was hat er eigentlich da alles aufgegeben. Und die Bewegung auch zu sehen, von ganz oben nach ganz oben. Das ist der erste Teil. Der erste Teil von der Gesinnung in Christus. Was können wir von dieser Haltung von Jesus Christus lernen? Beziehungsweise, was ist eine angemessene Antwort auf das Handeln? Und da habe ich ganz einen schönen Vers gefunden. Im 2. Korinther 5,15 steht er. Da steht nämlich, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben auferweckt worden ist. Was steht da? Beziehungsweise, was steht da nicht? Da steht nicht, gang einmal in der Woche in die Kirche. Da steht nicht, mach einmal pro Tag stille Zeit, und zwar am Morgen. Da steht nicht, spende 10% von deinem Einkommen. Das sind alles gute und richtige Sachen, versteht mich nicht falsch. Aber da geht es um viel mehr. Da geht es um eine Haltung, da geht es um einen Unterschied, den wir machen gegenüber den anderen Menschen. Und das ist das, was meiner Meinung nach uns leuchten als Sterne am Nachthimmel. Wenn wir diese Haltung haben, wenn wir sagen, wir leben nicht mehr länger für unsere Ehre, wir leben für Gottes Ehre. Zuerst, damit wir das machen können, damit wir auch den Weg vielleicht von der Erhöhung zu der Erniedrigung nachvollziehen können, ist es wichtig, dass wir wissen, hey, wir sind da oben, wir sind von Gott geehrt, in allererster Linie. Ich habe vor kurzem mal einen recht krassen Satz gehört, hat ein Dozent von uns gesagt, wir sind eigentlich die zuerst von Gott Anbeteten. Bevor wir einen Pieps gemacht haben, hat er zuerst mal uns Würde gegeben. Es gibt einen schönen Vers im Psalm 8,6. Oh, das ist genau. Psalm 8,6, was heisst, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, den Menschen. Und das ist das, er hat uns zuerst Krone aufgesetzt. Er hat uns zuerst Würde gegeben. Und nach unserer Errettung durch Jesus Christus sind wir Priester, Heilige. Paulus tut in den Briefen tut er uns jeweils mit den Heiligen ansprechen. Und wir haben ewiges Leben. Also wir kommen wirklich auch von ganz weit oben. Wir haben nicht die gottgleiche Würdestellung, aber wir sind doch sehr weit oben. Und wenn wir das wissen, wenn wir unser Leben, unsere Errettung nicht mehr länger als selbstverständlich anschauen, nicht als etwas, wo wir jetzt den gefälligsten Anspruch darauf haben oder wo wir uns verdient haben, wenn wir das als ein Geschenk anschauen, dann können wir das Geschenk auch Gott wieder zurückgeben. Wir haben es vorher auch von der Taufe gehabt und ich denke, in der Taufe passiert genau das. In der Taufe tun wir eigentlich unser altes Leben ablegen und sagen, so, und jetzt ist deine Herrschaft dran. Jetzt bist du Herr über meinem Leben. Jetzt lebe ich für deine Ehre. Ein weiterer Vers im Römer 12,1 beschreibt eigentlich auf ganz schöne Art, was ein schöner Gottesdienst ist. Und das ist nicht ein Gottesdienst mit Instrument oder mit einer bestimmten Predigtreihe dreht, sondern, wir lesen dann, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Gottesdienst, meine lieben Freunde, ist ein Lebensstil. Das ist ein Lebensstil. Gottesdienst ist nicht etwas, was sich am Sonntagmorgen von 9 bis 12 abspielt. Gottesdienst ist etwas, was sich von Montag bis Sonntag abspielt. Unser Leben nicht mehr länger als etwas Selbstverständliches anschauen, sondern dass wir es hingeben. Vielleicht fragen sich die einen jetzt auch wie ich, ja, was passiert denn, wenn ich mein Leben einfach so hingebe? Werde ich da nicht irgendwie zum Fussabtreter? Also meine, wer schaut, dass ich dann auch auf meine Kosten komme? Ich bin einer, ich habe früher oder teilweise auch noch jetzt immer ein bisschen Angst gehabt, dass ich zu kurz komme. Und das ist etwas, da kann man sich dann wirklich fragen, ja, wenn ich dann einfach so mich verschenke, was passiert denn? Und darum lasst uns den Vers, den Bibeltext von heute fertig lesen. Ah, genau, das war noch der andere Vers, Psalm 8,6. Aber jetzt gehen wir eins weiter. Und zwar haben wir jetzt hier eine Bewegung von unten nach oben. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Von der tiefsten Tiefe kommen wir jetzt zur höchsten Höhe. Jesus Christus wird gesetzt über alle Throne, Herrschaften und Gewalten. In seinem Namen werden sich mal alle Knie beugen. Wo vorher geheissen hat, tiefer geht es nicht mehr, heisst jetzt, höher geht es nicht mehr. Und wir haben es da mit absoluten Superlativen zu tun. Der Name, der über allen Namen ist. Jesus, wo sich alle Knie werden vor ihm beugen, wo im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind, also auch die bösen Mächte, die werden sich müssen beugen vor ihm und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Für die Juden dazumal eine absolute Provokation. Auch noch heute im 1. Korinther steht, der Jude ist ein Ärgernis und der Griechen ist eine Torheit, eine Dummheit. Wie kann das sein, ein Messias, der zuerst gekreuzigt wird und dann noch so hoch erhoben wird? Das macht für viele, auch heute, noch absolut keinen Sinn. Es ist etwa 100 nach Christus ist eine römische Wandmalerei gefunden worden. Jesus, der Kreuzigste mit einem Eselskopf. Und das zeigt eigentlich das Denken auch, wo die Römer und Griechen dort hatten. Wie kann einer, ein Retter der Welt, am Kreuz enden? Und das ist das Paradoxe an unserem Evangelium, dass Gott nicht mit militärischer Stärke zum Ziel kommt. Nicht mit einer militärischen Machtdemonstration, sondern durch den Ausdruck der grössten Schwäche. Durch den Ausdruck der grössten Schwäche kommt er mit seiner Welt ans Ziel. Mit Selbsterniedrigung und Demut kommt er mit der Welt ans Ziel. Und es ist interessant, Jesus will seine Jünger in diese Bewegung mit ihnen nehmen. Ihr mögt euch vielleicht an die Geschichte erinnern, wo Jesus oder wo die Jünger untereinander diskutieren, wer unter ihnen wohl der Größte ist. Und Jesus bemerkt das und sagt ihnen so, über was habt ihr geredet? Die Jünger fühlen sich ertappt und denken, oh nein, jetzt kommt sicher wieder einer von diesen Sätzen, die man nicht versteht. Und Jesus sagt tatsächlich etwas, wo uns bis heute irgendwie sehr schwer auf der Zunge liegt oder was schwer verdaulich ist. Wer unter euch der Größte will sein, der soll der Diener von allen sein. Der soll ganz unten anfangen. Und das ist das. Und Jesus wird mit dem Beispiel eigentlich zum Beispiel von seiner Lehre. In Matthäus 23,12 sagt er später noch einmal, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also Jesus wird zum Beispiel von seiner eigenen Lehre und zieht den Gang von Selbsterniedrigung und Erhöhung fort. Und das ist wichtig. Es ist nicht Jesus, der sich selber nachher erhöht. Sein Teil war, dass er sich selber erniedrigt, dass er sich hingibt. Nachher ist Gott der Vater, der für ihn in Aktion tritt und sagt, so, Sohn, und jetzt hebe ich dich auf. Und das ist etwas, was Jesus auch mit uns wird machen. Und zwar brauche ich jetzt eben den Flipchart. Ich habe vorhin gesagt, wir sind eigentlich die, die von Gott zuerst erhöht sind. Wir starten nicht da unten neu mehr, sondern Gott hat uns zuerst mal Würde und Ehre verliehen. Er hat uns zuerst geliebt. Wir sind die zuerst Geliebten von ihm. Wir starten von da oben. Irgendwann in unserem Leben wird uns das hoffentlich bewusst. Als eine Antwort auf das sagen wir so, darum gebe ich mein Leben für dich hin. Ich lebe nicht mehr länger für meine Ehre. Ich lebe für deine Ehre, Gott. Ich schaue nicht mehr länger, dass ich nur auf meine Kosten komme, sondern ich schaue auch auf Bedürfnisse von anderen. Gut, wir sind Gottes Repräsentanten auf dieser Welt. Und indem wir das machen, repräsentieren wir sein Wesen. Indem wir den Gang von Erhöhung und Erniedrigung nachvollziehen, tun wir etwas von seinem Wesen repräsentieren, was Jesus Christus eben auch schon gemacht hat. Dass bei der Erniedrigung nicht der Erniedrigung bleibt, sondern der Erhöhung folgt, hat Jesus Christus selber gezeigt. Der Vater hat ihn wieder erhöht. Und das wird auch mit uns passieren. Jesus sagt, wer auf dieser Erde sein Leben hingibt, Acker, alles Mögliche verkauft, der wird es auf dieser Erde wieder zurückbekommen. Er wird schauen, dass du wieder erhöht wirst. Vielleicht auf dieser Erde, vielleicht aber auch erst in der Ewigkeit. Aber in der Ewigkeit, da werden wir die höchstmögliche Würdestellung wieder haben. Ich habe im 1. Johannes 3,23 gelesen, dass wir Gott gleich sogar werden sein. Ich habe den Vers nicht genauer untersucht, aber es zeigt etwas von dem, von dieser hohen Würdestellung, die uns wieder eingeräumt ist. Ich weiss, das hat mit viel Mut und Vertrauen zu tun, so ein Leben zu leben, das nicht mehr länger für uns ist, das in der Hingabe zu ihm ist. Man geht irgendwo durch eine Kontrolle ab. Man hat es nicht in der Hand, ob man selber wieder erhöht wird, sondern Gott ist es eben, der wieder erhöht. Jesus selber ist durch seine Erniedrigung am Kreuz geendet. Christen werden heute verfolgt wegen ihrem Glauben, werden gefoltert. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns immer wieder mal fragen, welchen Preis sind wir eigentlich bereit zum Zahlen? Welchen Preis sind wir bereit zum Zahlen für unser Christsein? Und es ist okay, wenn der Preis klein anfängt. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel von mir erzählen. Ich war vor etwa 2-3 Jahren in einem Gottesdienst und dann ist eine Kollekte umgegeben worden. Und ich hatte noch 20 Franken im Portemonnaie und irgendwie wollte ich das Geld gerne geben, aber ich wusste, ich brauche das eigentlich, um nachher etwas zu Mittag zu essen. Und darum habe ich dann gedacht, nein, ich gebe es dem Fall nicht. Was passiert nach dem Gottesdienst? Nach dem Gottesdienst kommt ein guter Freund auf mich zu und sagt, hey, ich will dich heute zum Mittag einladen. Und ich denke so, Gott hat dich bereits vorgesorgt für mich. Und das sind für mich so kleine Sachen, wo wir anfangen, einfach unseren Teil zu geben und dann darauf hoffen, dass Gott wieder wird schauen wird. Dass Gott uns wieder wird erhöhen. Und das ist okay, wenn das wirklich im Kleinen anfängt. Weil Gott ist ein Gott, der versorgt. Ein schöner Vers aus 2. Korinther 8,9. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Er schaut, dass wir genug haben. Er schaut, dass wir immer Führung haben. Wir kommen nicht zu kurz bei ihm. Und wir sind noch, sogar noch reich zu jedem guten Werk. Und das ist etwas, was ich wirklich aus meinem eigenen Leben auch erfahren habe, dass wenn ich bereit gewesen bin, auf meinen Teil zu verzichten, nicht mehr länger Angst habe, dass ich jetzt kurz komme, sondern einfach sagen, ich investiere jetzt die Zeit, ich investiere jetzt das Geld, ich investiere jetzt die Freundschaft, was auch immer, dass das dann irgendwo auf eine Art und Weise wieder zurückgekommen ist. Das ist irgendwo durch das Paradoxen am Evangelium. Es macht menschlich gesehen eigentlich nicht gross Sinn, aber für Gott macht es sehr wohl Sinn und er sieht, was im Verborgenen passiert. Und er wird uns erhöhen zu seiner Zeit. Ja, wie kann das in der FVG Ägeri Tatsache werden? Wie kann das passieren, die Haltung, die Paulus eben geschrieben hat? Du hast das noch einmal zeigen. Ermahnung, Trost von der Liebe, Gemeinschaft, herzliche Liebe, Barmherzigkeit, eines Sinnes und so weiter. Ich glaube, dass es mit dieser Haltung anfängt, mit dieser Grundhaltung, wo man sagt, hey, wir sind so beschenkt, wir haben so eine krasse Würde bekommen und eben, dass wir bereit sind, so jetzt gebe ich mich ein, jetzt gebe ich mich her. Und indem, dass wir uns wieder aufheben, gegenseitig, dass die Erniedrigten eben nicht die Erniedrigten bleiben, sondern wieder erhöht werden. Ich habe das so schön gefunden mit der Jungschi, die geehrt worden ist für ihren Dienst. Und ich möchte euch ermutigen, macht das immer wieder, dass ihr euch gegenseitig auch lobt und ehrt für das, was ihr gemacht habt. Dass man sich hingibt und dann wieder erhöht wird. Und ich glaube, dass es wirklich so in der Wechsel ist von Erniedrigen und wieder erhöht werden. Vielleicht denkst du jetzt, ah, das klingt ja alles gut und recht, aber das ist irgendwie so schwierig und ich kann dich verstehen. Es tut sich nicht so leicht. Aber auch im gleichen Kapitel, in Kapitel 2, Vers 14 steht, denn Gott ist's, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Ihr müsst nicht aus eigener Kraft tun. Ihr dürft um Gottes Hilfe bitten. Ihr dürft darum bitten, dass er bei uns Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem Wohlgefallen. Amen.